Vielen Dank für die wunderbare Musik. Ganz egal, oder was? Heute starten wir in diese Bibelwerkstatt mit dem Thema Ist mir nicht egal, für den Glauben eintreten. Es gibt ja Dinge, die sind ziemlich egal. Also ob ich morgens mit dem linken oder mit dem rechten Bein zuerst aus dem Bett komme, ist vielleicht wichtig, weil man sich sonst vertut und irgendwie hinfallen könnte, aber ist ja nicht ganz so wichtig. Oder ob man Filterkaffee trinkt zum Frühstück oder so, wie es wir uns angewöhnt haben, einfach, schlicht und ergreifend löslichen Kaffee. Kennen wir so aus unserer Zeit in Afrika, haben wir uns so daran gewöhnt, dass wir den jetzt immer trinken. Das ist nur eine Geschmacksfrage, das ist relativ egal. Und ist der Glaube an Jesus auch so etwas, so eine Geschmacksfrage? Ja, die einen glauben das, die anderen nicht. Ziemlich egal. Der Apostel Petrus, einer der ersten Jünger und Freunde, Gefährten von Jesus, fand das jedenfalls nicht so. Und deswegen hat er sein Leben Jesus gewidmet. Und nach Tod und Auferstehung Jesu hat er sein Leben dem gewidmet, diese Botschaft von Jesus weiterzutragen. Und er war dann auch bereit, den letzten, den letztgültigen, den ultimativen Test dafür zu geben, nämlich sein Leben als Märtyrer zu beenden, hat sich in Rom hinrichten lassen für seinen Glauben an Jesus. Er war bereit, sein Leben für diese eine Sache einzusetzen, für Jesus, für die Hoffnung, die er uns gibt. Und er ermutigt in seinem Brief, und das lesen wir gleich miteinander, die Christen seiner Zeit auch in Zeiten von missverstanden werden, von Verleumdungen, von falschen Beschuldigungen, ja sogar in der Zeit der Verfolgung, die ja ganz schlimm sein kann, diese positive, hoffnungsvolle Botschaft von Jesus ins Zentrum zu stellen und weiterzugeben. Und jetzt lesen wir miteinander einen Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 13 bis 16 in meiner Übersetzung das Buch. Er schreibt, ich frage euch, wer wird euch etwas Böses antun, wenn ihr mit ganzer Kraft nach dem strebt, was gut ist? Und wenn ihr aufgrund eures gerechten Lebens leiden müsst, dann seid ihr wirklich glücklich zu preisen. Fürchtet euch nicht vor dem, was sie fürchten, und lasst euch nicht erschrecken, sondern setzt den Messias, den Herrn, in euren Herzen an die erste Stelle. Seid immer darauf vorbereitet, jedem eine klare Antwort zu geben, der von euch eine Begründung einfordert für die Hoffnung, die er in euch tragt. Tut das jedoch einfühlsam und mit Respekt vor den anderen. Und lebt dabei so, dass ihr ein gutes Gewissen haben könnt, damit die, die besonders über euer Leben als Christen schlecht reden, schließlich beschämt klein beigeben müssen. Unser Thema heute ist mir nicht egal für den Glauben eintreten. Ich habe so drei Gedankengänge. Der erste, da ist das grobe Thema persönlich oder privat. Bei uns im Christustreff in Marburg im Donnerstaggottesdienst in der Pfarrkirche, den wir jetzt schon seit weit über 30 Jahren jeden Donnerstag feiern, trafen sich vor einiger Zeit zwei Personen, eine Ärztin, ein Krankenpfleger. Sie sahen sich zum ersten Mal in einem gemeindlichen Kontext und sagten, ach, du kommst auch hier hin. Sie hatten schon miteinander 125 Blinddarmoperationen erfolgreich hinter sich gebracht. Aber die eine wusste nicht von der anderen, dass sie beide Christen waren. Ist mir nicht egal, für den Glauben eintreten. Warum sind wir oft so still, wenn es um das Thema Glauben geht? Petrus fordert uns auf, seid alle Zeit bereit, eine Antwort zu geben für die Hoffnung, die in euch ist. Oder denken wir an, man sagte früher Gastarbeiter, ausländische Mitbürger, vor allen Dingen aus der Türkei, die seit den 1960er Jahren hier bei uns sind. Ich erinnere mich noch, ich komme aus Duisburg, wie der erste türkische Junge bei uns in die Grundschule kam. Levent hieß er, weiß ich noch wie heute. Und wir waren ganz stolz. Ja, wir haben jetzt einen türkischen Jungen bei uns. Ja, der kommt aus dem fernen Land. Und diese Freunde leben jetzt seit 60 Jahren unter uns. Manche sagen, ich habe noch nie einen Christen getroffen. Obwohl der Vorarbeiter oder der Kollege vielleicht sogar einer Gemeinde angehört. Ja, wie, du hast noch nie einen getroffen? Ja, es hat noch nie jemand versucht, mich zum Christen zu machen. Es hat noch nie jemand versucht, mich zu bekehren. Und da kommen zwei ganz unterschiedliche Kulturen zusammen. Wir im Westen haben so dieses Thema, Glaube ist Privatsache. Glaube ist, ja, da redet man nicht drüber. Wir wollen den anderen ja nicht belästigen. Wir wollen ihm ja nicht zu nahe kommen. Aber warum sind wir eigentlich so still? Und warum fällt es uns so schwer, wenn es darum geht, für den Glauben einzutreten? Es ist ganz tief drin, diese Überzeugung, Religion ist Privatsache. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Ja, es stimmt auf der einen Seite, Glaube ist etwas Persönliches, was mit uns ganz persönlich zu tun hat, was uns im Innersten betrifft, was mit unserer ganzen Person verbunden ist, in diesem Sinne nicht nur persönlich, sondern auch die ganze Person umfassend. Aber Glaube darf nie privat sein. Das ist ein Unterschied zwischen persönlich und privat. Privare kommt übrigens, ich würde angesprochen wegen Sprachwissenschaft, privare kommt von Lateinisch und heißt berauben. Naja, gut, kann man jetzt darüber nachdenken. Ist alles, was wir privat haben, geraubt? Nein, nicht wirklich. Aber privat heißt, ich halte es weg von anderen. Nein, aber auch das Persönliche dürfen wir öffnen, dürfen wir weitergeben, so wie wir hier von Petrus ermutigt sind. Der Glaube darf und er muss und er soll in die Öffentlichkeit. Nur dann können wir unsere Kultur prägen, nur dann können wir unsere Gesellschaft prägen. Wenn wir aber ihn nur in den vier Wänden unserer Kirchen, unserer Gemeinden halten, nur in unseren Häusern, aber es geht nie nach außen, ja, dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn unsere christlichen Werte in der Gesellschaft immer weniger gelten. Warum sind wir eigentlich so still? Vielleicht sind es ja negative Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wir haben versucht, Menschen den Glauben nahezubringen. Und irgendwie merken wir, na, es funktioniert sich so. Nicht so. In der Jugendsprache würde man sagen, cringe, Cringe-Faktor. Es kommt so ein bisschen komisch. Ich fühle mich unwohl. Oder man ist richtig abgelehnt worden. Lass mich doch in Ruhe mit deinem Jesus. Oder vielleicht sagen wir, mir fehlen die Worte. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie kann ich jetzt da ins Gespräch kommen? Oder wir sind blockiert, weil wir sagen, ja gut, ich bin ja auch jetzt nicht so perfekt. Ich bin ja auch nicht der Vorzeigechrist. Ich bin ja auch nicht immer heilig, ja. Und manchmal ärgere ich mich auch über den Nachbarn. Lass uns darüber sprechen. Was blockiert uns? Was blockiert uns? Und wie können wir Wege finden, dass wir unseren Glauben, der persönlich ist, nicht privat halten, sondern das tun, wovon gerade dieser Abschnitt im ersten Petrusbrief sprach, dass wir unseren Glauben hineinbringen, selbst wenn es ein Opfer kostet, selbst wenn wir missverstanden werden, selbst wenn die Leute das gar nicht erstmal begreifen können. Lass uns darüber sprechen, wie kann das funktionieren. Und um das nochmal klar zu sagen, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt alle Verkündiger sind und alle mit dem Mikro irgendwo stehen müssen, sondern es geht darum, dass wir einfach Zeuginnen und Zeugen sind. Menschen, die sich im Alltag ganz zwanglos als Christen zu erkennen geben. Ich war neulich in Leer in Ostfriesland. Wir haben so eine kleine Gruppe gehabt, das nannten wir Timotheus-Programm. Von unserer kleinen Organisation Friends aus haben wir einige jüngere Leute, die jetzt im ganz normalen Berufsleben stehen oder eine Mutter war dabei. Also es sind keine vollzeitlichen Christen, sondern normale Menschen. Begleitet haben über 2 Jahre in so eine Art Training für Evangelisation im Alltag. Da haben wir uns 4-mal getroffen in diesen 2 Jahren und jeder von den 3, die das geleitet haben, der Hendrik Ärmlich, der Tobi Schöll und ich, hatten so 3-4 Leute, die wir so ein bisschen begleitet haben. Naja, und das letzte Treffen war jetzt in Leer in Ostfriesland und dann haben wir gesagt, wir wollen nicht nur über Evangelisation reden, sondern wir wollen es auch tun. Also was machen wir? Wir gehen auf die Straße. Am Samstag im April in Leer. Jetzt bin ich auch nicht der große Prediger vor so draußen. Ne? Und wir haben darüber gesprochen, was sind Wege, die uns entsprechen. Und ich habe gesagt, ich brauche 3 Gartenstühle. Und dann hat der Hendrik die gebracht und habe ich mich in der Fußgängerzone hingesetzt, ein Gartenstuhl saß ich drauf, dann der zweite, ein bisschen Sicherheitsabstand, der dritte. Und ich hatte ein Schild gemacht, darauf stand, setzen Sie sich hin, ich lese Ihnen eine Minute etwas vor. Erstmal so 10 Minuten, die Leute gingen vorbei und gucken, es war ein sehr schöner Tag. Dann kommt eine Frau an, im Rollstuhl, sie wurde gefahren und sagt, was machen Sie hier? Sag ich, ja, ich lese Leuten was aus der Bibel vor. Sagt sie, ja, lesen Sie mal vor. Dann habe ich vorgelesen, Offenbarung 21, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei wird mehr sein. Und dann kriegte sie Tränen in den Augen und sagte, das brauche ich. Keine Tränen, kein Leid, kein Schmerz. Das werde ich nie vergessen. Diese Worte, die sie gesprochen haben, werde ich nie vergessen. Da habe ich gesagt, ich lese es Ihnen nochmal vor. Habe ich es ihr nochmal vorgelesen. Und dann sagt sie, das ist so wunderbar. Sag ich, haben Sie eine Bibel zu Hause? Ja, aber ich kann nicht mehr lesen, die Augen funktionieren nicht mehr. Aber das werde ich nie vergessen. Eine andere Frau kam, setzte sich hin, so mit Sicherheitsabstand auf den dritten Stuhl. Der zweite war ja so der Puffer. Man merkte, der Mann war etwas nervös, der stand immer dahinter und lief hin und her und rauchte die ganze Zeit. Aber die Frau wollte was hören. Was machen Sie? Ja, ich lese vor aus der Bibel. Ja, machen Sie. Psalm 23, der Herr ist meine Hirte, mir wird nichts mangeln. Als ich fertig war, sagt diese Frau, diesen Bibeltext oder diesen Vers, diesen Satz oder wie sie sagte, hat der Pastor vorgelesen bei der Beerdigung meines Vaters, bei der Beerdigung meiner Mutter und bei der Beerdigung meiner Tochter. Und ich, oh wow, ist ja nicht leicht, eine Tochter zu verlieren. Und dann kamen wir ganz ins Gespräch. Noch zwei ganz kurz, ein junger Mann setzte sich dazu. An seinem Schild sah man, er arbeitet bei New Yorker. Er sagt, ich habe 4 Stunden Pause. Was macht ihr hier? Sag ich, ja, wir lesen was aus der Bibel vor. Ja, kostet das was? Sag ich, nein, das kostet nichts. Ne? Ja, sagt er, manchmal da kriegt man da so Freundschaftsbändchen und da muss man hinterher, erst sagen die, das ist umsonst und hinterher muss man das doch bezahlen. Ne? Sag ich, nee, du musst nichts bezahlen. Ne? Und sagt er, ja, ich bin, was machst du? Sag ich, ja, ich lese aus der Bibel vor. Sagt er, ich bin bekennender Atheist. Ne? Jetzt saßen wir gegenüber so einem relativ schönen Haus und dann habe ich gesagt, schau mir dieses Haus an. Hat sich das selbst gebaut oder hat das jemand gebaut? Sagt er, ja, das hat jemand gebaut. Sag ich, ja, da hat sich jemand das ausgedacht, wie das aussehen soll, hat es entworfen, hat das gezeichnet. Die haben die Materialien herbeigeschafft und dann wurde das Haus gebaut. Ne? Jetzt guck dir das Universum an. Hat sich das selbst gebaut oder hat das jemand gebaut? Sagt er, ja, er spricht schon einiges dafür, dass das jemand gemacht hat. Also man merkte, sein Atheismus war relativ kurzlebig. Ja? Er war schon auf der Gottesseite angekommen. Ja? Und dann haben wir weitergeredet und er rauchte und so. Und dann sagte er, jetzt muss ich aber los. Ich habe ihm noch was erzählt von einem Astrophysiker, den ich kenne, der Christ ist und so weiter. Habe ihm noch einen Tipp gegeben, wo er was in dem Internet finden kann. Und dann sage ich, ja, bevor du gehst, ich muss ja noch was vorlesen. Dann sagt er, ja, was? Sag ich, sag mir eine Zahl zwischen 0 und 900. Und ich hatte da meine neue Bibel aus, jetzt geht bis 900. Sagt er, 273. Ich schlage das auf. Sagt Jesus, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Sagt er, Frieden, Frieden für die Welt und Frieden in meinem Herzen, das brauche ich. Das war das für mich, warum erzähle ich das? Das war für mich eine ganz wichtige Erfahrung, dass die Menschen offen sind und auf der Suche. Jetzt mache ich das ja auch nicht jeden Tag, mich da in irgendwelchen Stühlen in die Fußgängerzone zu setzen. Aber ich habe gemerkt, gerade dadurch, dass ich nicht auf einer Seifenkiste stand und mit einem Mikro von oben die angepredigt habe, sondern dass ich mich auf eine Ebene gesetzt habe, wo sie, wenn sie kommen, erstmal über mir sind und auf mich runtergucken und dann sich hinsetzen können, wenn sie wollen, dann kommt man ins Gespräch. Noch ein letztes, zwei Mädchen kamen, so viel Zeit habe ich noch, und setzen sich hin, sage ich, seid ihr Schwestern? Nee, sie waren so 12. Wir sind Freundinnen und ich wohne in Kleve und ich hier in Leer. Und mein Vater, der von der in Kleve, hat irgendwie eine Art Beziehung, aber doch keine Beziehung zu der in Leer, und irgendwie habe ich gesagt, okay, jetzt will ich jetzt nicht weiter wissen, wie das jetzt alles ist, aber auf jeden Fall habe ich Ihnen die Geschichte vom verlorenen Sohn vorgelesen. Sag, ich habe das schon mal gehört, da sagt die eine, noch nie gehört. Und die andere sagt, das hatten wir gerade im Religionsunterricht. Aber das geht ja noch weiter, da war doch noch so ein anderer Sohn. Sag ich, da hast du aber gut aufgepasst. Und es war einfach interessant. Ich glaube, dass wenn wir Wege des Gesprächs suchen, wenn wir uns einfach ein bisschen trauen, ein bisschen mal mitten im Alltag so was Kleines, so einen kleinen Köder loslassen, dass wir dann vielleicht ganz erstaunt sind, wie die Menschen reagieren. Also es geht nicht darum, jetzt komme ich wieder zu meinem Skript, dass wir alle Verkündiger sind, sondern dass wir einfach Zeugen, Zeuginnen sind, Menschen, die sich im Alltag zwanglos als Christen zu erkennen geben, dass wir unseren Glauben ja persönlich haben, aber nicht als Privatsache für uns behalten. Also mein erster Punkt, das ist meistens der längste, für den Glauben eintreten, persönlich oder privat. Das zweite, es ist mir nicht egal, es gibt eine Hoffnung. Petrus spricht ja davon, dass wir weitergeben sollen die Hoffnung, die in uns ist. Paulus sagt einmal, ihr seid ja nicht wie die Menschen in der Welt, die keine Hoffnung haben. Wir haben Hoffnung. Als Christen haben wir etwas gefunden, wir haben etwas geschenkt bekommen, das unser ganzes Leben umfasst, unser Herz, unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln. Und die Hoffnung gehört ja in dieses Dreigestirn Glaube, Hoffnung und Liebe. Und ich glaube auch nicht, dass Petrus sagen will, ja, es geht nur um Hoffnung, Glaube kannst du vergessen, Liebe kannst du vergessen. Nein, das ist dieses Dreigestirn Glaube, Hoffnung und Liebe. Sie gehören zusammen. Ein Glaube, der unser ganzes Leben umfasst. Eine Hoffnung, die die Welt im Blick hat und die weit über unsere irdische Existenz, die 70, 80 oder wie auch immer, Jahre hinausgeht. Und eine Liebe, die uns trägt, Glaube, Hoffnung, Liebe. Seid bereit, Rechenschaft zu geben, Antwort zu geben. Das Wort da im Griechischen ist Apologia, eine Art Verteidigung. Petrus hebt hier ganz besonders auf die Hoffnung ab. Und vielleicht ist das ja auch eine Krankheit unserer Zeit, dass so viele Menschen offensichtlich oder sehr verborgen hoffnungslos sind. Wir haben ja bei Pro Christ das Thema Hoffnungsfest gehabt. Vor 2 Jahren, wo es uns wichtig war, das ging dann ja durch Corona alles anders, als wir es eigentlich geplant hatten, aber immerhin, wir wollten Menschen sagen, hey, es gibt eine Hoffnung und die kann uns fröhlich machen, kann uns Freude schenken, kann uns Trost schenken, kann uns eine Perspektive geben, die weit über die jetzige Situation hinausgeht. Ich sprach vor einigen Tagen mit einem jungen Mann, kam zu mir zum Gespräch und er hatte genau dieses Thema. Er sagte, ich bin eigentlich ganz hoffnungslos und wird sich in meinem Leben nochmal was ändern? Er kam in Depressionen hinein, in Zwanghaftigkeiten hinein. Hoffnungslosigkeit. Und jetzt dürfen wir als Christen dagegen einen Gegenpunkt setzen, einen Kontrapunkt und sagen, nein, es gibt Hoffnung. Auch für dich und auch für dich. Es gibt Hoffnung. Warum? Nicht, weil ich das nur sage, nicht, weil ich ein positives Gefühl jetzt noch verbreiten will, nicht, weil ich irgendwie esoterisch mich hinstelle und sage, jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Ich weiß nicht, ob das außer mir jemand kennt. Ja. Also irgendwie so positive Selbstverstärkung, sondern weil es darum geht, dass wir einen Grund für die Hoffnung haben. Manche haben Angst vor der Situation, was kann jetzt noch alles passieren? Manche haben sehr viel verloren, auch gerade in den Kriegsgebieten. Manche haben Angst vor Klimaschäden, Angst vor dem Krieg. Wie wird es sich nicht ausbreiten? Wird das noch weitergehen? Wann ist das endlich zu Ende? Manche haben einfach die Frage, ob ihr Leben gelingt, haben die Frage, ob aus ihnen noch was wird, ob ihr Leben noch irgendwo einen Wert bekommt. Seid alle Zeit bereit, Antwort oder Rechenschaft zu geben über die Hoffnung, die in euch ist. Der Grund der Hoffnung, über die wir reden als Christinnen und Christen, liegt ja außerhalb uns. Es ist der sogenannte archimedische Punkt. Der griechische Mathematiker und Philosoph Archimedes hat einmal gesagt, gib mir einen Punkt, auf dem ich stehe, auf dem ich feststehe, und dann kann ich die Welt aus den Angeln heben. Das heißt, wir brauchen etwas, was außerhalb unserer selbst ist. Wir brauchen etwas, was außerhalb dieses Universums ist. Nämlich diesen Punkt, der fest ist. Und was ist dieser Punkt, der fest ist? Petrus sagt es an anderer Stelle direkt am Anfang seines Briefes. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Er sagt, der feste Punkt, ist Gott, der Jesus auferweckt hat. Es ist die Auferweckung. Es ist die Tatsache, dass dieses Leben nicht alles ist. Es ist die Tatsache, dass an einer Stelle Gott etwas Neues geschaffen hat und dass jetzt diese Todesverfallenheit der Welt aufgebrochen ist und dass da eine Tür ist, die offen ist, in ein unzerstörbares, ewiges Leben hinein. Derselbe Gott, der die Welt in die Existenz rief, derselbe Gott, der jeden Menschen in sein Ebenbild geschaffen hat, Männer und Frauen gleichermaßen, dieser selbe Gott gibt uns eine Hoffnung in der Neugeburt und sie begründet sich in der Auferstehung Jesu. Das ist dieser archimedische Punkt. Weil Jesus lebt, habe ich Hoffnung. Weil Jesus lebt, habe ich Glauben. Weil Jesus lebt, kann ich lernen zu lieben. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu. Die Hoffnung, sagt Paulus, lässt nicht zu Schanden werden. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Glaube und Hoffnung gehören zusammen. Und wenn wir davon überzeugt sind, nicht nur im Herzen, sondern auch in unserem Denken, dann können wir alles in einem anderen Licht sehen, das Licht der Hoffnung. Weil er auferstanden ist, sitzt er zu Rechten der Macht, der Rechten des Thrones Gottes. Ihm ist gegeben alle Gewalt. Und er sagt, ich bin bei euch alle Tage. Was für eine Hoffnungsbotschaft. Und die Hoffnung auf eine neue Welt, das, was diese Frau im Rollstuhl so bewegt hat, wo das Erste vergangen ist, siehe, ich mache alles neu. Das, wenn wir ihm vertrauen, wo wir dabei sein dürfen. Weil wir darauf hoffen, ist uns auch heute diese Welt nicht egal, darum geht es nicht. Aber wir wollen jetzt schon im Licht der neuen Welt Gottes leben. Weil wir darauf hoffen und darauf vertrauen dürfen, wissen wir, dass unser Leben wertvoll ist. Also erstens, wir treten ein für den Glauben. Es ist uns nicht egal. Und wir unterscheiden zwischen persönlich und privat. Persönlich ja, aber nicht privat. Und zweitens, wir haben eine Hoffnung und deshalb können wir für den Glauben eintreten. Und drittens jetzt ganz kurz noch bereit werden. An vielen Stellen im Neuen Testament kriegen wir ja diese ähnliche Aufforderung. So heißt es zum Beispiel im Judasbrief, Vers 3, kämpft für den Glauben, der ein für alle Mal den Heiligen übergeben worden ist. Also tretet ein. Wie geht das? Wie können wir bereit sein, Hoffnung zu geben? Wie können wir für den Glauben eintreten? Wie können wir Zeugen sein? 4 Punkte und vielleicht kann jede und jeder sich aus diesen 4 Punkten einen rausnehmen, sagen, der ist für mich wichtig. Ganz kurze Punkte. Der erste Punkt, selbst überzeugt sein. Intellektuell, im Denken, das stimmt, die Sache mit Jesus stimmt. Und wenn man da Zweifel hat, dann ist genau diese Bibelwerkstatt der richtige Punkt. Oder wenn man Leute kennt, mit denen man im Gespräch ist, dann kann man die mitbringen. Oder man kann auch sagen, okay, ich möchte mich selbst zurüsten, dass ich da Antwort geben kann. Also selbst überzeugt sein durch dieses äußere Zeugnis, das Durchdenken, aber auch durch das innere Zeugnis, die Gewissheit des Heiligen Geistes, der zu uns spricht und uns zusagt, dass wir eine Hoffnung haben, dass wir Gottes Kinder sind. Der zweite Punkt, wie gesagt, bitte nur einen nehmen. Der zweite ist, was ich die 2 Ohren nenne. Wie können wir bereit sein, Zeugen zu sein? Wie können wir Zeugen werden? Wir brauchen 2 Ohren, wir haben 2 Ohren, Gott sei Dank. Das eine Ohr zu Gott. Herr, was ist es, was du jetzt von all dem, was man sagen könnte, durch mich diesen Menschen sagen könnte? Und das andere Ohr bei dem Menschen. Nicht über die Köpfe hinweg, nicht irgendwo an ihnen vorbei, sondern erst mal hören. Was beschäftigt denn den anderen? Die 2 Ohren. Das eine Ohr bei Gott, bei der Bibel, bei seinem Wort, das andere Ohr bei seinem Gegenüber. Ist das vielleicht für dich ein Gedanke, den du jetzt mitnehmen möchtest? Der erste war selbst überzeugt sein, der zweite war die beiden Ohren. Der dritte ist Mut zum Bruchstück oder ich will es lieber sagen zum Mosaikstein. Noch eine kleine Geschichte. Ich war Student, kam vom Frankfurter Flughafen, musste nach Duisburg, fuhr im Zug und war im Abteil mit einem Mann, der offenbar ein bisschen Geld hatte, kam mit mir ins Gespräch und dann fuhren wir an diesen Burgen vorbei, da bei, südlich von Bonn, bei Siegburg, da gibt es ja diese Burgen. Dann sagt er, da oben diese Burg, da sind mein Onkel und meine Tante, die haben die gekauft und die haben die jetzt seit Jahren umgebaut, fahren nie in Urlaub, gönnen sich überhaupt nichts, nur für diese Burg, ob das der Sinn des Lebens ist. Da habe ich gesagt, ja, das Thema mit dem Sinn des Lebens ist schon sehr interessant. Dann sagt er zu mir, ja, was sagen Sie denn? Ich war noch Student, als er mich sieht, das fand ich cool, aber was sagen Sie denn, was der Sinn des Lebens ist? Sag ich, ja, für mich ist das, hängt das mit Jesus zusammen. Dann sagt er, das ist aber interessant. Dann habe ich eingeladen in Speisewagen, haben wir Kaffee getrunken. Und dann erzählte er mir, er war eigentlich auf dem Weg zum Düsseldorfer Flughafen, um irgendwo hinzufliegen, dass er einige Jahre vorher nach Jamaika geflogen ist oder Honduras, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls eine karibische Insel, einfach so zum Urlaub, hat aber nichts gebucht und hat einfach gesagt, ich fliege mal hin und guck, was passiert. Und kam dann an und da waren die ganzen Taxifahrer, die wollten aus seiner Sicht zu viel Geld, hat er keinen genommen und dann war da noch ein Weißer, ein Amerikaner und der hat ihn angesprochen, wo wollen Sie hin? Ja, sagt er, ich weiß gar nicht, ich bin jetzt einfach hier. Sagt er, ja, ich habe gerade eine Gruppe von jungen Leuten da, wir bauen Häuser wieder auf, wo die durch den Hurrikan kaputt gegangen sind. Da sagt er, ja, komme ich mit, Sie können mitkommen. Und dann hat er 2 Wochen mit denen gemeinsam gebaut in seinem Urlaub, hat diese Häuser gebaut. Das waren Baptisten aus den USA und die haben jeden Tag miteinander gesungen, haben Bibelarbeit gemacht. Und dann sagt er zu mir, das, was Sie mir sagen, ich gehe nie in die Kirche, aber das, was Sie mir heute sagen, ist genau das, was die mir vor 5 Jahren gesagt haben. Und da habe ich gedacht, wow, wie cool ist das ja. Ne? Ich muss den jetzt nicht bekehren, ja? Darum geht es ja gar nicht. Aber ich darf einen Mosaikstein in die Geschichte Gottes mit diesem Menschen hineinlegen. Und der hat schon vorher an dem gewirkt und wird das auch in Zukunft tun. Also Mut zum Mosaikstein. Mut zum einen Wort, zum einen Gedanken, zu der einen Geste. Also diese 4 kleinen Punkte, ich habe jetzt gleich noch den 4. Selbstüberzeugt sein, der 1. Die 2 Ohren, der 2. Mut zum Mosaikstein, der 3. Und der 4. wäre weiterlernen. Nicht in den alten Phrasen bleiben, sondern Wege suchen. Es so zu sagen, dass unser Gegenüber es hören kann. Welcher von diesen 4 Punkten spricht dich an? Welchen kannst du nachher beim Nachhauseweg oder heute Abend noch einmal dir selbst in Erinnerung rufen? Was hat der Roland Werner heute gesagt? Welcher Punkt war da für mich wichtig? Die 2 Ohren, war es diese eigene Überzeugung, daran zu arbeiten? War es der Mut zum Mosaik oder war es dieses Weiterlernen? Die Menschen sind offen, aber wir brauchen Weisheit und Mut. Wir brauchen Liebe und Geduld und Demut, um ihre Herzen und ihren Verstand zu erreichen. Wir kommen nie von oben, sondern von unten. Wir stellen uns an die Seite des Menschen. Wir sind ja alle gleich in unserer Not, in unseren Fragen. Aber wir haben etwas Besonderes geschenkt bekommen, nämlich dass wir Jesus Christus kennen dürfen, der uns Hoffnung gibt. Und so lasst uns sagen, nein, es ist nicht egal. Ich will für den Glauben eintreten. Ich möchte, dass Menschen Glauben finden. Ich möchte, dass Menschen Gottes Liebe erfahren. Ich möchte, dass sie in der Hoffnung leben können. Was nehmen Sie jetzt mit, während die Band hochkommt? Sagen Sie bitte doch jetzt Ihrem Nachbarn, sagt deinem Nachbarn, ich nehme mit. Was nehme ich mit? Oder schaut mal nach vorne. Was nimmst du mit von heute Morgen? Und dann bete ich noch. Ich höre noch nichts. Der Nachbar ist rechts, der ist nicht hier vorne, ja? Genau. Oder links. Was nehmt ihr von dem, sagt es einander, was nehmt ihr mit? Habt ihr euch schon? Was nehmt ihr mit? Bitte? Mosaik. Lass uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir eine lebendige Hoffnung haben durch dich. Danke, dass wir wissen, du hast alles getan und wir brauchen es nicht zu bewirken, aber wir dürfen uns von dir senden lassen zu unserem Nächsten und ihm oder ihr ein Zeugnis sein für dich, weil es ist uns nicht egal, sondern es ist uns wichtig, weil du uns so wichtig bist. Amen.